Wenn fairerweise dazu sagen muss, da läuft jetzt das Original, hat er sozusagen eine Kopie von Nemesis. Das echte Nemesis ist im Internet auf dem Server.
Ja. Weil das mit Internetanbindung, das hat nicht so gut funktioniert. Und
doch, haben wir schon, aber die Bandbreite ist ein bisschen.
Ja, genau. Wie spielt man dieses Spiel? Man loggt sich per Telnet ein. Ganz einfach. Telnet mod Nemesis.de Port 2000 ist die Verbindung.
Wie sieht denn Karten am Stand?
Wie sieht denn Karten am Stand? Guck mal, hier ist er drauf. Und wisst ihr was? Ich hab doch Visitenkarten dabei. Ich bin gut. Ich bin etwas verwirrt. Wie immer. Aber holt es euch nachher ab, wenn ihr es wissen wollt. Wer Windows benutzt, kann natürlich versuchen, mit dem Tenet-Client zu kämpfen, oder er nimmt halt den Putty her, das ist das Einfachste. Und es gibt sogar Tenet-Clients für Smartphones, also auch auf sowas spielen. Wer es ein bisschen komfortabler haben will, ich bin zum Beispiel nutze Power und es ist immer noch textbasierender Client, aber der hat Command History und ein bisschen Master Command Expansion, kleines bisschen Scripting und sowas. Ich finde es gut, hat kein GUI und vor allem kompiliert überall. Alle Clients, die ich hier nenne, laufen so mehr oder weniger auf allen Betriebssystemen, die so landläufig gibt. Wer GUI haben will und irgendwelche anderen aufwendigen Mapping-Funktionen, um den Pfad, den er gelaufen hat, aufzuzeichnen, kann Tintin++ oder Wintent verwenden, TinyView oder Mudlet. Das sind alles Mud-Clients, die ich noch tatsächlich gefunden habe im Netz. Ich habe sie auch mal installiert, dass die gehen wirklich. Wir sind schon fast am Ende des Vortrages und die Geschichte von Nemesis ist ja auch gut ausgegangen. Ich zeige euch jetzt nur ganz kurz ein bisschen Code und wie das dann im Spiel ausschaut. Das ist aber super kurz angerissen. Der ausführliche Programmiervortrag ist, wie gesagt, am Sonntag, wann auch immer Hans uns dann jetzt hinlegen wird, mit der Verschiebung von den ganzen anderen Sachen. Wie man sieht, das ist also ein Stück Dorfstraße, südlich von unserer Kirche. Und all diese Sachen, was Reset bewirkt, so erklären wir am Sonntag. Ich möchte einfach darauf hinweisen, dass man hier Beschreibungen setzen kann. Das ist eine Beschreibung dieser Dorfstraße. Nämlich, merkt euch mal, you are at a green open place south of the village church. Und noch ein paar andere Dinge stehen da. Hier werden offensichtliche Aussichten gesetzt, wo ich diesen Raum oder diese Straße verlassen kann, bezeichnet mit Himmelsrichtungen. Und zeigen hier auf die Pfade von den Objektdateien, die dann aufgerufen werden und dahin geht. Hier wird unser Wettersystem aufgerufen und es wird gesagt, es ist hier L. Und zwei Objekte, die ganz woanders als Dateien ablegen, wie hier Object Lantern oder Player's Dixie's Example Sundial, das ist eine Sonnenuhr, werden aufgerufen und dann hier in diesen Raum reinbewegt. Wie schaut es dann im Spiel aus? Was hat das für eine Auswirkung? Ich habe mich bereits per Telnet eingeloggt als Player, bin in dieses Stück Dorfstraße reingegangen und habe das Look-Kommando abgesetzt. Und es wird genau die Beschreibung, die wir vorhin gelesen haben, im Code ausgegeben. You're at an open green place south of the village church. Die Ausgänge, die wir vorhin angesprochen haben, in Himmelsrichtern werden genannt. Würde ich jetzt hier das Kommando North eingeben, dann würde ich tatsächlich nach Norden gehen. Sprich, es würde die Objektdatei dann auch aufgerufen werden. Und es würde dann der Raum entstehen und wieder dort sein. Die beiden Objekte, die ich vorhin genannt habe, nämlich die Sonnenuhr und die Laternen, sind ebenfalls hier zu sehen. Das sind dann Objekte, mit denen ich jetzt irgendwie interagieren kann. Und interessanterweise liegt noch ein Objekt hier rum, ein Handzettel. Der war aber gar nicht hier irgendwie den Bloom-Code genannt. Warum? Den hat jemand mitgebracht. Den hat jemand mitgebracht und da fallen lassen.
Oder wahrscheinlicher ist, es war ein NPC dort und der hatte das Leaflet dabei, ist gekillt worden und das Bild übrig.
Das kann auch sein. Außerdem, bei uns in der Village rollt ein Typ rum und gibt ihnen solche Leaflets und Leute werfen sie wieder weg. Wir haben Müll im Spiel.
In den Shops gibt es auch die Mülleimer.
Ja, wir haben auch Mülleimer in den Shops, wo man Dinge wegwerfen kann.
Hoffentlich mit Mülltrennung.
So, da ist nicht der Müll verbrannt.
Okay. Wir haben es gleich, Leute. Wir können verschiedene Sachen machen. Wir können die Church angucken, es wird eine Beschreibung ausgegeben.
Nein.
Wir können uns die Sonne nochmal anschauen. Und da wird nicht einfach eine Beschreibung ausgegeben, sondern in dem Objekt ist definiert worden, es soll die aktuelle Zeit anzeigen. In dem Fall zufällig mittags, 12.30 Uhr. Dann die verschiedenen Kommandos, ich könnte das Briefwort in die Hand nehmen, ich könnte etwas machen, aber es passiert was. Ich könnte das gerade nicht dynamisch zeigen, wegen der geschissenen Präsentation, Auflösung. Aber auf jeden Fall kommt plötzlich ein Player rein. Astrid, der Player Astrid betritt den Raum und sagt Hallo. Und ich so, ja, jetzt könnte ich jetzt auch antworten. Und dann gibt es halt ein Say-Kommando und ein Talk-Kommando und dann können sie sich unterhalten von Angesicht zu Angesicht oder auch Remote Message schicken über Telegram. Und wie ich schon gesagt hatte, wir haben jetzt zwei Objekte im Raum, die nicht aus dem Roomcode stammen. Zum einen den Leaflet, den könnte ich jetzt lesen und dann steht halt irgendwas drauf, was ich tun könnte oder anschauen könnte. Das Objekt Astrid, das gerade reingelaufen ist, kann ich auch anschauen. Und dann sieht man hier so eine typische Player Description. Hier wird mein Gesundheitszustand, also meine Health Points werden angedeutet. Nicht genau als Zahl, sondern nur gut, mittel, schlecht. Dass ich in dem Fall Bürger einer Stadt, einer bestimmten Stadt bin. Und was ich als Player für Objekte mit mir trage, das ist mein Inventory. Ich hab ein Golden Apple, ich hab irgendein Spell dabei, ich habe eine Golden Uhr dabei und ich habe ein anderes lebendes Objekt bei mir in meiner Tasche stecken, einen kleinen blauen Drachen. Ja, alles weitere Sonntagnachmittag. Jetzt bitte Fragen.
Ganz kurze Frage. Ich habe jetzt natürlich schon wieder vergessen, wann hat das genau angefangen?
Das macht selber. Nennst du selber. Also ursprünglich Sommer.
Idee und dann. Also die Idee und dann...
Von Nemesis oder von Mats generell? Hast
du von Nemesis.
Bist du spät gekommen?
Ja.
Ja. Also Nemesis nach Sommer 90 ungefähr. Und dann
für alle. Ich ein bisschen lauter.
Die anderen waren klar. Sommer 1990 habe ich geschwitzt mit dem Michael irgendwo, um mit dem Ding, bis ich das ganze Ding selber kapiert habe. Ich habe selber das objektorientierte Programmieren damit gelernt. Oh. Die Folge läuft kein Bossenbeil. Ich habe irgendwie jahrelang mit irgendwelchen Basic-Scheißen und Assembler und sonst was. So, objektorientiert, was ist das? Ah, für sowas ist das gut. Das war so ein richtiges Aha-Erlebnis. Und bis ich dann so kapiert habe, was das lang geht, dann verging da ein paar Monate, dann mal Anfang 91 ging es dann wirklich los in der breiten Masse sozusagen.
Okay, das war die Einleitung zur nächsten dummen Frage und dann gebe ich Ruhe. Und wann ist das eigentlich wahrscheinlich das allererste Single-User-Dungeon, nämlich Colossal Cave ungefähr?
Haben wir vorher gehabt, wärst du rechtzeitig gekommen.
Aber dann bringst du mich auf etwas. Ich werde diese Präsentation bei uns am Stand einfach laufen lassen, dann kann es jeder kommen. Und ich werde es auf den Webserver stellen.
Aus Europa.
Und ich werde auch das Manuskript dazu veröffentlichen. Wir sind noch sehr, sehr viel mehr als so Hintergrund und
gesehen
an so Spiele.
Super.
Ich habe hier keinen.
Die Präsentation stellen
wir auch. Achso, ich habe gerade gesagt, die Präsentation und das lange Skript mit den ganzen Hintergrundinformationen, auch zu den Sprachen, in die diese ganzen Spiele geschrieben wurden. Und Colossal Cave wurde 76 geschrieben. 76, das war das allererste Abenteuer, das hatten wir auch auf hier im Tag
drin. Das war übrigens am LRZ ziemlich lustig, weil das gab es auch auf der Cyber. Nur aus dem Colossal Cave kann man also irgendwie. Da musste man wissen, wie man rauskommt und das hat die Terminal Interrupts abgestellt. Also das war ziemlich gemein, das bei jemandem zu starten, der mal gerade Kaffee holen gegangen ist. Ja.
Colossal Cave hat einen Haufen Aspekte schon erfunden, die bis heute gelten, wie eben die Wizards, und wie solche Dinge wie Magic
take
Words,
Fantasy-Elemente,
das Labyrinthhafte. Ja, bitte noch Fragen.
Wie war das bei Ihnen?
Wir sind hier per Du.
Mit dem Verhalten von anderen Spielern, die sich dann asozial verhalten haben?
Also Hat's gegeben.
Eigentlich gegeben. Ja, grundsätzlich ist es immer so, dass prinzipiell jeder jeden irgendwie angreifen konnte, sowas ursprünglich. Wir haben dann allerdings immer das Überhand genommen. Und ich finde zu dem Zeitpunkt auch schon die Geschichte von Essex macht, dass er eingangs erwähnt wurde, da war es ganz schlimm. Ja. Da gibt es heute noch, wie gesagt, 1000 Artikel im Internet, wo man das nachlesen kann, die ganzen Geschichten, oder auch sogar Karikaturen darüber. Ich bin übrigens nicht der einzige Gott, das stimmt nicht. Es gibt noch zwei weitere.
Oh.
Einer davon ist sogar da.
Kiri?
Nee, der andere. Bernhard.
Ah.
Noch Bernhard, nicht du.
Das wüsste ich, wenn.
Wir haben dann zu dem irgendwann überlegt, Players gegenseitig sich killen, das ist halt auf die Dauer für viele frustrierend und ist eigentlich wieder den Sinn des Gedankens, sprich Spaß damit zu haben. Aber wir wollen den Leuten, die es machen wollen, das auch nicht vermiesen. Also gibt es eine Grundeinstellung für jeden Spieler, sprich er kann Desperado werden. Sprich, er kann selber andere Spieler killen und er kann auch selber gekillt werden. Und das Ganze noch interessanter zu machen, gibt es mehrere Sheriff's Offices, wo dann Wanted-Zettel drin hängen. Sprich, es gibt auch Kopfgeld auf diejenigen, die andere
Spieler killen.
Bounty Hunters, genau. Und ja, also ich würde mal sagen, vielleicht 5% oder so haben sich dafür entschieden und haben dann auf die Art und Weise auch den Spaß gehabt.
Okay.
Nur untereinander eben. Und nur untereinander, genau.
Okay. Und es gab keine Schutzzone.
Doch, die gab es.
Ein paar Schutzzonen gab es
genau.
In
Hobbs
gibt es keinen Kampf.
Da gibt es keinen Kampf.
Keine Hobbs, Church, solche Sachen, ist Kämpfen verboten. Wenn du das versuchst, dann funktioniert es einfach nicht.
Das kann man im Runcode auch angeben, ob da ja. In dem Raum gekämpft werden darf.
Das heißt, Schutzzonen implementierbar, auch ausgedehntere.
Das war dann aber nur von euch eigentlich das erste, oder das Konzept ist eigentlich dann da entstanden, oder?
Ja, das ist immer so, ich kenne jetzt.
Weil ich meine, die Konzepte gibt es ja auch noch bei ganz modernen Spielen.
Also habt ihr den Notfall implementiert?
Den Notfall haben wir implementiert,
ja. Habt ihr gemacht, oder?
Naja, stimmt, den ganzen Notfall an sich, den gab es vorher schon, aber das Prinzip, dass es Spieler gibt, die sich killen können und welche es nicht gibt, das haben wir erst
gemacht. Also dass diese freie Wahl.
Genau.
Und noch was zum Thema asoziales Verhalten, was wir, also nicht nur Leute killen, was weiß ich, jemand läuft rum und labert Scheiße.
Ja.
Das hat es natürlich auch gegeben. Wie alle Wizards, alle Coder können einen Snoop anschmeißen. Ich kann also einem Spieler zuhören und ihn beobachten, was er tut und sagt und macht. Ohne dass er es merkt. Und dann kann ich es auch protokollieren.
Ja.
Also es hat Bans von Playern und von Wizards gegeben für Verhalten.
Ich muss dazu sagen, wenn man das asoziale Verhalten anspricht, das gab auch sehr soziales Verhalten. Also ich kenne mindestens eine Beziehung, die entstanden ist vom
Kommissar hier. Es ist eine Ehe entstanden von zwei Kindern. Einer von den beiden haben wir kurz
verloren. Also im Real Life als auch im virtuell. Also es gab auch Hochzeiten, glaube ich, bei uns tatsächlich irgendwie. Also es war so wirklich, durchaus ein Teil der Spieler hat gespielt, um Adventure zu spielen. Ein Teil hat sich da reingesetzt und hat sich gechattet, hat im Pub immer Bier gezischt oder was auch immer.
Die waren teilweise real life und teilweise Mod. Damit die Leute aus Amerika zum Beispiel mitmachen konnten.
Aber ich hatte auch Besuch von Amis ein paar.
Ja, wir hatten das Jahr zum Beispiel dieser Typ, der sogar Rocket Scientist war und sowas. Ja, genau. Also da ist schon sehr, sehr viel los. Und was man auch gleich sagen können, wer hat nochmal einen Chat? Wie ist das?
Der Carlo.
Erzähl doch mal von davon.
Ja, also einer von, der ist, sagen wir mal so, ich bin zwar ganz gut, so einen speziellen Scheiß-Code reinzuhacken in den Game Driver, aber in der Kreativität bin ich nicht so gut. Und da hatte ich einen, der mich immer inspiriert hat, der konnte selber nicht so gut coden, aber er hat immer coole Ideen gehabt, das war der Carlo. Und der hat dann später das Ganze so weit getrieben, dass er diesen ganzen Game Driver benutzt hat, nicht mehr um da drin und Mat zu spielen, sondern ein Chat-System drauf zu basieren. Also rein, ist im Prinzip viel, viel weniger gut als das ganze Mat, aber es war halt ein paar mehr Features eingebaut und speziell nur zum Chatten gemacht. Und der hat dann sogar später mein Geld damit verdient, weil der hat dann, was war das Spiel? So bei verschiedenen Verlagen und anderen großen Events hat er das als Chat-System gespielt. Nichts anderes wie der Game Driver von Nemesis.
Mir ist noch eine Sache eingefallen, die ich vergessen habe zu sagen. Als das Spiel damals 94 dicht gemacht wurde, hat das dann sogar Wellen geschlagen. Es gab Zeitungsartikel zu dem Thema. Hat zwar nichts genutzt, aber es ist zumindest aufgefallen.
Warum wurde es dicht gemacht?
Also ich hatte zwar die Genehmigung vom Lehrstuhl und auch von der Rechnerbetriebsgruppe von der TU München. Und das reichte mir eigentlich auch. Woanders fühlte ich mich nicht zuständig dafür. Und das Problem ist bloß, der Internetanschluss ging halt ins WIN, also ins Wissenschaftsnetz, halt DFN, war übers LAZ. Und am LAZ, da gab es einen, der sich irgendwie aufgegeilt hat an den Statistiken oder so. Und dann tauchte halt Nemesis unter den 10 größten Verbrauchern aus. Okay, da war damals FTP, wie gesagt, HTTP war noch nicht, aber FTP war reichlich. Also 90% war FTP. Der FTP Leo Org ist später daraus entstanden.
Oh, ja.
Damals ist er FTP, der Inhalt war der gleiche. Später ist es Leo Org. Dann kamen vielleicht ein paar Prozent Irk, irgendwann, glaube ich, an zweiter Stelle. Ui. Weil bei mir zwei oder drei Irks waren innerhalb von
dem Bereich. Ja.
Und so an dritter Stelle kam dann Nemesis mit, glaube ich, mal unter 5% von der Gesamtbandbreite. Mhm. Das braucht ja auch nicht viel.
Es ist Text, Leute.
Ja. Und aber irgendeiner hat sich halt dran aufgegeilt, dass das jetzt überflüssig ist. Der hat auch schon wirklich was gehabt oder so, das weil aber brauchen wir auch nicht über das Internet, das ist nichts Wissenschaftliches. Mhm. Dass man sich darüber auch wissenschaftliche Dinge austauschen kann, steht da vorne am Blatt.
Ist er nicht noch durchgegangen, das abzuschießen?
Nein. Das war dann doch ein bisschen wichtiger noch. Ich habe eigentlich Rückhalt gehabt, sowohl von dem Professor Zenger, an dessen Lehrstuhl das maschinlicher benutzt hat dafür, weil der eben gesehen hat, okay, ja, objektorientiertes Programmieren, das ist super. Er war nämlich eh zuständig dafür, für irgendeinen Kurs für den Nicht-Informatiker das zu machen. Genau, er war der Erste, der den Maschinenbauer nicht vortrat, sondern C++ beibrachte zum Beispiel. Und insofern fand er das ganz gut. Die Rechnerbetriebsgruppe, die sozusagen für die Verwaltung des Netzes von der Informatik zuständig war, deren Rückhalt hatte ich auch, da lief es mal so, es ging nicht einmal vom LAZ, es war drei oder viermal, bevor endgültig Schluss war. Da haben sie mich schon mal irgendwie auf irgendwelchen Ecken angesprochen gehabt, von wegen, ja, untertags geht das nicht, dann lief es halt mal nur auf die Nacht, also 17 bis 9 Uhr oder sowas. Mhm. Und dann hieß es irgendwann mal ganz dicht machen, dann kam jemand von der Rechnerbetriebsgruppe und hat gesagt, die haben uns gar nichts zu sagen, mach sofort wieder auf. Ich hatte mir befohlen. So war das eher so eine politische Geschichte, also da hatte ich eigentlich gar nichts damit zu tun. Das war nur, irgendwann hat sich ja dann irgendeiner vom LAZ den obersten Boss genannt, der dann auch wieder ein Prof von der Informatik war.
Sigmüller?
Nein,
Hegering.
Hegering war es, genau. Ja. Genau. Der war damals der Boss vom LAZ und der hat halt dann irgendwie das falsche. Der hat wahrscheinlich überhaupt nicht gewusst, was auf die Rede ist.
Wir sollten echt so ein Pops und Bild von Hegering an Starboard hängen oder so.
Aber nachdem dann der nicht nur LAZ-Chef, sondern auch an der TU selber was zu sagen hat, der das gesagt hat, da muss ich es halt endgültig zu machen. Also, nein, TU.
Hätte man es da auch auf die TU beschränken können oder wäre es dann witzlos gewesen? Ach.
Wäre gut, okay, ich würde mal sagen.
Weil dann hätte es ja den Windtraffic.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, es kann sein, dass es das sogar eine Zeit lang das genau der Fall war. Ah. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher.
Aber es ist wirklich, ich glaube, es ist ein Kampf, den haben etliche Deutsche mal immer wieder gehabt, um Arbeiten und so weiter, wenn sie an den Unis waren.
Leid von nie von der Uni Tübingen bis heute. Aber wer heute läuft, glaube ich, nicht mehr dort, aber die hatten nie das Problem.
Ja, noch Fragen? Sonst würde ich sagen, und das ist auch genau hier, da bin ich ja schon angesprochen.
Wie sieht es aus mit Hacking, dass dann Leute gekommen sind und sich zusätzlich Geld geholt haben oder so?
Ganz immer wieder mal. Deswegen gibt es auch etliche Kontrollmechanismen, die sowas überwachen. Also gerade in Bezug auf, wie gesagt, wir haben eine ziemlich strenge Sache von wegen Wizards. Haben nichts mehr mit Spielern zu interagieren. Also natürlich können wir die labern oder so, aber die dürfen ja nicht verraten, wo irgendwas ist oder Geld geben oder Ausrüstung oder sowas, das ist tabu.
Aber es wird natürlich und immer versucht, Schwächen des Codes auszunutzen.
Ja, es gab auch welche, die durchaus weiter Hacking machen, also von sozusagen jetzt mal von einem niedrigen Level aus Sachen versucht haben, die sie eigentlich gar nicht machen sollten. Und da gibt es halt dann schon ein paar so Kontrollmechanismen, sage ich jetzt mal.
Und genauso auch von außerhalb des Spiels habe ich dann auch mal gezeigt, von Jörg aus kann ich einen DDoS machen, auch von einer bestimmten Art oder sowas. Also auch auf der Ebene gucken, versuchen wir ein bisschen Sicherheit zu implementieren. Aber letztendlich, da wir auf einer virtualisierten Umgebung laufen, mit viel Backup, meine, dazu schießt in das Spiel rein, dann startet was neu.
Ist aber nicht passiert.
Ist bisher nicht passiert, nein. Bisschen zu unwichtig. Security through obscurity.
Hat eigentlich noch nie funktioniert, aber in dem Fall.
Doch, das geht gut.
So ein altes Live.
Bei uns gibt es nichts zu gewinnen.
Nee, es geht nicht um kann keiner wissen, sondern will keiner wissen.
Herausforderung ist es eigentlich. Ja, also herausfordert bin ich durchaus einige Male.
Ja.
Sonst nehmen?
Von den Merkungen, du hast vorher was von Geld verdienen gesagt, also das Ganze ist
von was?
Alles von Geld verdienen im Mathe, ist alles natürlich nur virtuell, dass das auch mal wahr ist, das Ganze.
Achso, nee, das ist nicht so
kommerziell.
Man
kann sich keine Punkte kaufen.
Ja.
Man muss sich das also wirklich redlich innerhalb des Spiels.
Es werden keine Nemesis-Gegenstände lieber versteigern.
Genau, also nicht im Gegensatz zu heutigen Spielen, wo man dann nirgendwo Gegenstände irgendwo mit echtes Geld kaufen kann, das gibt es natürlich nicht da.
Ja, ich kann mich aber an eine Situation erinnern, da war ich selber noch Player und ich hatte einen, und da war ein anderer Player, der ein bisschen Schwierigkeiten war. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob er sich irgendwo eingeschlossen hat in World oder keine Ahnung, aber ich habe ihn rausgehauen für einen geringen Preis. Ich habe ihm sein bestes Schwert abgenommen. Ich habe aber vorher die Wizards gefragt, ob ich als Player das machen darf. Und die Antwort, ja, war, machen, die Antwort war, wenn du es als Player machen kannst, ist es erstmal erlaubt. Ja, und ich habe halt jemanden erpresst.
Das Player kannst du machen, was du willst.
Ja, hab ihn dann auch rausgehauen, geholfen in seiner Sache und habe dann sein bestes Schwert gekriegt. Und ich habe noch gewinnbringend eingesetzt. Ja, das ist auch so was, dass wir haben zurzeit nicht wirklich eine funktionierende Wirtschaft oder so etwas in Nemesis, aber wir haben jetzt keine
Wirtschaft.
Wir haben kein Wirtschaftssystem in dem Sinne. Es
gibt ja Jobs und
ja, oder man kann auch ja, aber es gibt zum Beispiel, die Preise fallen nicht, wenn es mehr Waren gibt
oder so, ja,
so etwas. Es gibt keine ökonomischen Prinzipien. Ja, ja. Kann man auch
kein umsetzen.
Es gibt keine Aktienmarken. Es gibt keine Inflation. Egal wie viel Geld da ist. Das ist, wie gesagt, weil es noch ein relativ ursprüngliches Spiel ist. Ich kenne ein Spiel in Australien, das macht tatsächlich ein Wirtschaftssystem.
Was, wenn man einführt, haben wir verschiedene Währungen, das glaube ich, haben wir wieder aufgestellt.
Auf Nordströmen oder sowas gibt es ein anderes
Geld. Ja, es kann sein, dass auf manchen Kontinenten, Inseln, das gibt es andere Währungen, glaube ich, da bin ich mir immer sicher.
Muss man mal gucken, ob man da wechseln kann.
Ja, ich bin vor kurzem ein Stück durchgestolpert oder Wechselkosten oder so. Also,
den könnte man ja variabel machen, je nachdem, wie viele Player da gewesen sind. Okay, ich fängst du schon an zu lachen oder was? Oh Gott.
Ja, sich ändern die Kurse.
Das ist halt, ich habe auch mal blöde Ideen.
Ja gut, ich meine, man kann zwar da kein richtiges Geld verdienen, gab es da auch irgendwelche Leute, die über ehrgeizig waren? Weil ich meine, ich weiß zum Beispiel von World of Warcraft, dass es da Leute gibt, die sich also irgendwie Chinesen mieten, die dann für sie weiterspielen, während sie schlafen.
Also das so schlimm war es wohl nicht, aber es gab da schon ein paar Leute, die... Also du hast deine Promotion von das Haus.
Aber nicht wegen Nemesis, sondern wegen Federation 2.
Ich habe das Informatikstudium nicht abgeschlossen.
Das war deine Nemesis.
Oh ja, der musste jetzt sein, oder? Ja.
Also ich ging schon da ziemlich viel. Aber es gab schon Leute, wir haben extra ein Spieler-Device gehabt, das haben die Spieler sogar umsonst bekommen. Das ist eine Uhr, wo erstens mal die Nemesis-Uhr drauf ist, die können auch einen Alarm einstellen, von wegen jetzt Schluss, jetzt Vorlesung, schlafen oder essen.
Ja, essen.
Essen, trinken ist wichtig. Ich meine, ja. Das sind schon Leute
verdurstet. Und wenn irgendwann im Pott von uns hängt, auch die Liste der reichsten Player und die Player, die am längsten drin gewesen sind und solche Sachen. So, das wird veröffentlicht im Spiel.
Der Hall of Fame, die Zeit irgendwo.
Ja. Also wir wollen euch jetzt nicht festhalten oder so, wer gehen will, kann gehen. Ich mache jetzt einfach weiter, bis mich jemand rauswirft. Weil so viel ich weiß, habe ich Zeit bis um drei.
Bis auf drei.
Aber wie gesagt, kommt zum Stand, spielt online, die Physik packen mit und und wir haben auch mal Merchandising. Nemesis, Nemesis, ja, steh auf!
Ja, Mensch. Ja, genau. Falls jetzt nächstes Jahr wieder ein.